Guten Morgen. Der Herr, der gebe euch jetzt viel Gnade beim Hören. Wir studieren zurzeit zusammen das Buch Nehemia im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Und Nehemia war ein hoher Beamter von dem Perserkönig Artaxerxes. Er wurde von der Idee ergriffen, die Stadtmauer von Jerusalem wieder aufzubauen, die zerstört wurde in den Kriegen, die dazu geführt haben, dass Juda untergeht und das Exil angefangen hat. Das Exil war vorbei, die Leute sind zurückgekommen, aber die Stadt hat keine Mauern gehabt und eine Stadt ohne Mauer war damals eine Stadt ohne Sicherheit, ohne Recht, Ordnung, eine Stadt ohne Ehre, ein Witz. Und wir steigen jetzt in Kapitel 4 ein in den Text, da ist der Bau der Mauer schon im Gang. Im Satz vorher steht, dass alle mit Herz bei der Sache waren. Für jeden hat es Platz gegeben, so wie bei uns in der Gemeinde. Ich habe ja vorletzte Woche wieder mal gesagt, dass wir eine Mitmachgemeinde sind. Warum? Weil das der Sinn des Lebens ist. Gott lädt dich ein, in seinem Film mitzuspielen. Das hat uns letzte Woche der Simon Giesbrecht vor Augen geführt. Gott hat eine Rolle für dich in seinem Film. Ein Blockbuster. Und du hast eine Rolle. Es ist aber nicht die Hauptrolle, die gehört Jesus. Aber es ist eine wichtige, eine bedeutsame Rolle, weil es in dem Film ist. Und jetzt sagt Gott, hier ist deine Rolle. Mach mit. Das ist der Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch zum Mitmachen animiert wird. Hoffentlich. Aber du könntest zum Beispiel denken, für mich ist es nichts. Ich kann nicht Klavier spielen und ich kann nicht predigen. Für mich ist es nichts. Aber so ist es doch nicht gemeint. Jeder Christ und jede Christin ist in der Lage, sich in Gottes Reich und in Gottes Gemeinde zu engagieren. Und das fängt oft sehr klein an. Man sagt bloß, du kannst keine Kaffeetasse abspülen. Sag bloß, du kannst keinen Stuhl wegräumen. Sag bloß, du bist zu schwach für ein einziges Gebet für die Gemeinde. Ich rede jetzt nicht von den Gästen, die die ersten paar Male bei uns sind, natürlich. Bei uns gibt es zum Beispiel jemanden, der sorgt dafür, dass immer genug Traubensaft da ist für das nächste Abendmahl. Das ist ein enorm wichtiger Dienst. Ich bin Gott dankbar, dass immer genug Traubensaft da ist. Könnt ihr euch den Stress vorstellen, wenn man eine Tankstelle suchen muss am Sonntag in der Früh, wo nur Traubensaft ist? Das ist Mitmachen in der Gemeinde. Da, wenn ich mir euch so anschaue und ich schaue euch jetzt an, da kann ich mir das einfach nicht vorstellen, dass das irgendjemanden von euch überfordert. Aber es gibt Situationen, in denen dich der Stuhl oder das Gebet überfordern. Es gibt Situationen, in denen bist du so fertig, so krank, so zerstört, so entmutigt, dass nichts mehr weitergeht. Und das erleben wir alle, ich und wir alle erleben das, solche Situationen. Dann ist diese Gemeinde hoffentlich für dich ein Platz, an dem die Liebe von Jesus dein Herz heilt und du wieder neuen Mut kriegst. Und um solche Situationen geht es heute. Probleme, Widerstand von außen, Widerstand von innen, Angst, zu kurz zu kommen. Gott löst diese Probleme. Und dann mach mit, so wie bei Nehemia. Das erste Problem kommt von außen. Angriffspläne. Diese Angriffspläne der Menschen, die rund um Jerusalem wohnen, die führen zu Angst und Motivationsverlust. Und das Volk denkt, wir schaffen das nicht. Lesen wir in Kapitel 4 mal nur die Verse 2 und 3 miteinander. Alle zusammen verschworen sich, gegen Jerusalem in den Krieg zu ziehen und dort Unruhe zu stiften. Jetzt die erste Reaktion von Nehemia. Wir aber beteten zu unserem Gott. und stellten Tag und Nacht eine Wache auf, um uns vor ihnen zu schützen. Auf die Angriffspläne reagiert Nehemia, indem er betet und eine Wache aufstellt. Dann ist plötzlich die Kraft weg. Vers 4. Doch dann sagten die Juden, den Trägern geht die Kraft aus, denn es liegt zu viel Schutt da. Es wird uns nie gelingen, die Mauer aufzubauen. Es ist uns alles zu viel. Wir schaffen das nicht. Und die Angriffspläne werden immer brutaler. In Vers 5 sagen die Feinde, wir metzeln sie nieder und machen dem Unternehmen ein Ende. Die Alarmstimmung wird immer gereizter. Vers 6, alle sind sie gegen uns. Jetzt muss etwas geschehen und es geschieht die Konfrontation. Nehemia tritt der Angst entgegen, aber mit Blick auf das Ziel. Die Verse 7 und 8, da steht, da stellte ich unterhalb der Mauer auf dem freien Gelände das Volk nach Sitten geordnet auf, mit Schwertern, Lanzen und Bogen bewaffnet. Ich musterte sie. Dann erhob ich mich und sagte zu den Vornehmen, den Beamten und den übrigen Männern, fürchtet euch nicht vor ihnen. Denkt an den Herrn, er ist groß und furchtgebietend. Kämpft für eure Brüder und Söhne, für eure Töchter und Frauen und für eure Häuser. Nehemia verwandelt ein Bauunternehmen radikal in eine Armee. Alle stehen gemeinsam da. Ein Nebeneffekt ist, die Leute kriegen Abstand von der Mauer. Sie laufen auch nicht nach Hause. Sie arbeiten aber auch nicht wie verrückt, verbissen weiter. Und jetzt ist Zeit da und Raum und Platz. Jetzt kommt das eigentliche Problem ans Licht. Nehemia sieht es, denn er schaut ja genau hin in Vers 8 und dann spricht er es an, fürchtet euch nicht. Die Leute haben Angst, Todesangst, lähmende Angst vor dem, was kommen wird. Die setzen da ihr Leben aufs Spiel. Ihr Leben und das Leben ihrer Familie für Gottes Ehre. Sie haben Todesangst. Nehemia erinnert sie daran, dass Gott größer ist als die Angst, als die Aufgabe, als die Angriffe. Gott ist größer. Ich habe mich gefragt, warum kann der Nehemia so flexibel und so radikal reagieren? Sein Ziel war eben nicht die schnellste Ziegelauflegeschwindigkeit westlich des Euphrats. Er hat ein größeres Ziel gehabt. Nehemia sucht das Wohl des Volkes. Er will ihr Unglück und ihre Schmach abwenden, damit es ihnen gut geht an dem Ort, den Gott erwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und damit sie diesen Gott anbeten. Es geht ihm nicht darum, ein Projekt mit Gewalt durchzudrücken. Es geht um Gottes Ehre. Und deswegen kann er so reagieren. Die ganze Arbeit bleibt kurz liegen. Er geht auf die Menschen ein. Und da wirkt Gott. Da steht in Vers 9, unsere Feinde erfuhren, dass uns ihr Vorhaben bekannt geworden war. So vereitelte Gott ihren Plan und wir alle kehrten zu der Mauer zurück, jeder an seine Arbeit. Das Problem wird gelöst. Die Lösung ist, die Arbeit geht weiter, aber anders. Und das kann man in Vers Kapitel 4, 10 bis 17 sehen. Sie bauen da weiter unter Waffen und Wachsamkeit in ständiger Kampfbereitschaft. Und sie vertrauen dabei auf Gott. Sie geben sich völlig hin für das Werk. Lesen wir mal nur die Verse 10 bis 12. Seit jenem Tag arbeitete nur die Hälfte meiner Leute am Bau. Die andere Hälfte hielt Lanzen, Schilde, Bogen und Panzer bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Volk Juda, das an der Mauer baute. Die Lastträger arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie ihre Arbeit, mit der anderen hielten sie den Wurfspieß. Von den Bauleuten hatte jeder sein Schwert um die Hüften gegürtet und so bauten sie. Und der Nachteil von dieser Änderung ist ja ganz klar, oder? Es geht langsamer, die Ziegelauflegeschwindigkeit sinkt. Aber die Vorteile sind viel größer. Die Angst wird ernst genommen. Es gibt jetzt einen Plan für den Ernstfall, für den Verteidigungsfall. Die Obersten stehen hinter dem Volk. Das Volk fühlt sich ernst genommen und wertgeschätzt. Nehemia arbeitet selbst mit. und steht da an der vordersten Front. Er ist immer dabei, er ist immer bereit. Schau dir Vers 15 an. Dieselben Leute, die gesagt haben, wir schaffen das nicht, die arbeiten jetzt von Anbruch der Morgenröte bis zum Aufgang der Sterne. Gott wirkt in ihnen. Und sie sind motiviert durch die Vision, durch diese Wertschätzung, die Kompetenz, die sie da sehen und das Vorbild. Und jetzt frage ich dich, wie ist das bei dir? Vielleicht hast du keine Lust, nach Gottes Reich zu trachten, weil du so viel Angst hast. Existenzangst, Angst um die Zukunft der Kinder, deine Zukunft, deine Position in der Familie, dein Wohlergehen. Kann die Angst rauskommen, deine Angst? Oder geht es dir wie diesem Mann mit der Säge, der hat die Aufgabe gekriegt, einen Wald mit einer Säge zu fällen und er hat wie verrückt angefangen zu sägen. Er sägt und sägt, langsam wird die Säge stumpf. Er merkt, dass irgendwas nicht stimmt und deswegen sägt er immer noch schneller und verzweifelter. Aber die Lösung ist aufhören, stopp, schärfe die Säge. Deswegen nimm dir Zeit, denk nach, warum bin ich demotiviert? Warum habe ich Angst? Und wie konfrontiere ich die Angst und was ändere ich? Aber diese Änderung, die schaffen wir alle nicht allein. Es geht nur mit dem Herrn Jesus zusammen. Die Waffe, die wir gemeinsam haben mit Nehemia, für uns ist natürlich Schwerter, Waffen, Pfeile, Bogen, Spieße und Lanzen ausgeschlossen. Und wir haben eine Waffe gemeinsam mit Nehemia, Gebet. Nehemia betet dauernd. Denk ja nicht, dass du das ohne Gebet, ohne Gottes Hilfe irgendwie weiterkommst. Bete. Such dir irgendwen zum Beten. Komm zum nächsten Gebetsabend. Da ist nicht diese Woche, sondern die Woche darauf am Dienstag um 19.30 Uhr hier. Bete mit jemandem zusammen aus der Gemeinde nach dem Gottesdienst oder während dem Gottesdienst. Bete. Das erste Problem, Angriffspläne, Angst und Motivationsverlust. Nehemia konfrontiert das Problem und erfindet eine Lösung. Jetzt das zweite Problem, Ausbeutung. Diese Ausbeutung bedroht die Einheit des Volkes. Die Armen rufen, wir verhungern. Und in Kapitel 5, 1 bis 5, da lesen wir ihre Klage, die Klage der einfachen Leute. Die Männer des einfachen Volkes und ihre Frauen erhoben aber laute Klage gegen ihre jüdischen Stammesbrüder. Die einen sagten, wir müssen unsere Söhne und Töchter verpfänden, um Getreide zu bekommen, damit wir zu essen haben und leben können. Andere sagten, wir müssen unsere Felder, Weinberge und Häuser verpfänden, um in der Hungerzeit Getreide zu bekommen. Wieder andere sagten, auf unsere Felder und Weinberge mussten wir Geld aufnehmen für die Steuern des Königs. Wir sind doch vom selben Fleisch wie unsere Stammesbrüder. Unsere Kinder sind ihren Kindern gleich. Und doch müssen wir unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen. Einige von unseren Töchtern sind schon erniedrigt worden. Wir sind machtlos. Und unsere Felder und Weinberge gehören anderen. Es hat eine Hungerszeit gegeben, erdrückende Steuern für den persischen König und Schulden und jetzt noch diese Mauer. Und die Bauzeit ist im Juli, August und September. In diesen wichtigen Monaten sind die Bauarbeiter nicht am Feld, auf der Feldarbeit, damit sie was zum Essen haben, sondern sie bauen eine Mauer. Eine Mauer kann man aber nicht essen. Wie blöd muss man sein, wenn man eh schon kein Geld hat, mitten im Sommer so eine Mauer zu bauen, sagt der Menschenverstand. Und die Leute verhungern und sie verpfänden und verkaufen alles, was geht. Die Reichen profitieren dann von dieser Situation. Die armen Männer und Frauen schreien da jetzt um Hilfe. Und jetzt muss wieder was geschehen. Nehemia konfrontiert das Problem. Nehemia tritt dieser Ausbeutung entgegen, aber wieder mit dem Blick auf das Ziel. Zuerst wird das Herr zornig und dann überlegt er, schließlich konfrontiert er die Ausbeuter zuerst privat und dann öffentlich. Und er klagt an. In Vers 8 sagt er, das steht da jetzt noch nicht, in Vers 8 sagt er, wir haben von unseren jüdischen Stammensbrüdern, die an andere Völker verkauft worden waren, so viele wie möglich losgekauft. Ihr aber, ihr wollt eure eigenen Stammesbrüder verkaufen, damit sie dann wieder an uns verkauft werden? Da schwiegen sie und wussten nichts zu erwidern. Und er nennt eben die Dinge beim Namen und ruft zur Umkehr auf in Vers 9. Was ihr tut, ist nicht recht. Wollt ihr nicht das Gebot unseres Gottes gewissenhaft einhalten, um so dem Hohn der uns feindlichen Völker zu entgehen? Statt der Ehre Gottes, statt die Ehre Gottes zu suchen, rebellieren die Ausbeuter gegen Gottes Gebot und ziehen seine Ehre in den Schmutz. Er ruft sie zur Umkehr. Er ruft sie auf zur Versöhnung und zur Einheit. Und jetzt kommt wieder die Lösung. Und die besteht in einem radikalen Schuldenerlass in Vers 10 und in einer Bundesvereinbarung. So wird die Einheit wieder hergestellt. Und diese Lösung, die kostet etwas. Das ist die reinste Geldverschwendung, Geldvernichtung. Da sieht man wieder, wohin das führt, dieser Einsatz für Gott. Ja, aber die Lösung da lautet eben, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, sagt Jesus in Matthäus 6,33 in der Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Menschen, die zuerst nach dem Reich Gottes trachten, die sind großzügig. Die lassen sich korrigieren. Die teilen. Und so passiert tatsächlich Versöhnung. Gott ist da wieder am Wirken, weil alle zustimmen und ihn loben. In Vers 13 kann man das lesen. Die ganze Versammlung antwortete, Amen, so sei es, und pries den Herrn. Und das Volk erfüllte die Zusage. Das zweite Problem, Ausbeutung. Nehemia konfrontiert das Problem und er findet eine Lösung. Jetzt kommt das dritte Problem, Aufopferung. Selbstausbeutung. Nehemia sagt da in Kapitel 14, ich habe verzichtet. Und in Vers 14, Kapitel 5, Vers 14, ich habe verzichtet. Und er sagt in Vers 18, all das ging auf meine Kosten. Der Einzelne, der kommt nämlich bei diesen ganzen Lösungen da unter die Räder, oder? Der kommt doch zu kurz, der zahlt drauf. Am meisten hergegeben hat in dieser Situation Nehemia. Und jetzt schauen wir, wie er mit dieser Aufopferung umgegangen ist. Er berichtet da in den Versen 14 bis 18, wie er auf den Unterhalt als Statthalter des Königs verzichtet hat. Ganz im Gegensatz zu seinen Vorgängern. Wir lesen, dass er selber bei der Mauer mitgebaut hat und auch seine ganzen Mitarbeiter haben dort mitgebaut. Er hat auf Grundstücksspekulation verzichtet. Wisst ihr, wie leicht das gewesen wäre, noch reicher zu werden? Ich meine, was hat da ein Stück Grund in Jerusalem gekostet vor dem Mauerbau? Nix. Und was meinen Sie, wie da die Grundstückspreise explodiert sein, wenn die Mauer fertig ist? Nehemia nicht gemacht. Hat verzichtet. Trotzdem hat er alle Lokalpolitiker und Beamten versorgt und die haben einiges verputzt. Vers 18. Täglich wurde ein Ochse, 6 auserlesene Schafe und auch Geflügel zubereitet. Und all das ging auf meine Kosten. Dazu kam alle 10 Tage eine Menge von verschiedenen Weinen. Warum hat er das getan, diese Aufopferung, diese Selbstausbeutung? Den Grund dafür, den sieht man in den Versen 15 und 18. Er sagt, der Frondienst lag schon schwer genug auf diesem Volk. Und ich hingegen tat das aus Gottesfurcht nicht. Aufopferung. Auch zu diesem Problem gibt es eine Konfrontation. Mit wem? Gott ist verantwortlich. Ja, wegen Ehrfurcht vor Gott hat Nehemia sich nicht bereichert, hat hergegeben, großzügig hergegeben, sich selbst, seine Kraft, sein Geld. Wegen Ehrfurcht vor Gott hat er sich nicht bereichert und wegen Liebe zu Gottes Volk hat er sie nicht ausgebeutet. Und da wendet sich Nehemia direkt an Gott in Vers 19. Denk daran, mein Gott, und lass mir all das Gute zukommen, was ich für dieses Volk getan habe. Denk daran. So hat schon Mose in 2. Mose 32 sich auf Gottes Bundestreue berufen. Das ist eine Bitte um Gnade, eine Berufung auf Gottes beständige Treue. Was ist also jetzt die Lösung? Wir sehen im ganzen Buch Nehemia die Lösung nicht. Nehemia fleht nur immer wieder zu Gott, fleht ihn immer wieder um seine Gnade an. Und er vertraut, er wartet auf Gottes Gnade. Die Lösung kommt später. Erst später kommt die Lösung. Das dritte Problem, Aufopferung. Und ich habe mir gedacht, es wäre echt schön, so eine Nehemia bei uns zu haben. Vom obersten König gesandt zum Wohl des Volkes, der uns so richtig mit hineinreißt in sein Abenteuer und uns da eine wichtige Rolle zutraut, der uns liebt und wertschätzt und nicht überfordert, der Unrecht anspricht und Versöhnung möglich macht und versöhnt. Einer, der sich selbst aufopfert zum Wohl der Menschen. Wir haben diesen Mann bei uns. Wir haben Jesus Christus bei uns. Gott selbst vom Vater gesandt zum Wohl der Welt. Er spricht das Unrecht an in meinem Leben und auch in eurem Leben, in deinem Leben. Und er macht einen Weg frei für die Versöhnung. Am Kreuz hat er sich selbst aufgeopfert, damit Versöhnung möglich wird. Er gibt dir einen Platz in seinem Reich und eine würdevolle Aufgabe. Er überfordert dich dabei nicht, sondern er geht auf deine Angst ein. Und du wirst verändert durch seine Gegenwart. Du kriegst Mut und Kraft. Du baust Gottes Reich mit. Du machst mit. Du hilfst, Unrecht anzusprechen und Versöhnung zu leben. Jesus ist da. Ist das nicht ein Grund, Jesus besser kennenzulernen und anzufangen, ihm nachzufolgen? Wenn Jesus heute noch nicht dein König und dein Retter ist, dann öffne ihm heute dein Leben. Lass ihn rein. In deine Angst, in deine Schuld, in deine Selbstsucht, in dein ganzes Leben. Er gibt Friede, er vergibt, er befreit. Jesus ist da. Ist das nicht ein Grund zum Feiern? Das werden wir bald tun, gemeinsam Jesus feiern durch Lieder und Gebete. Und das ist so oft die konkrete Anwendung für uns aus dem Wort Gottes. Feiern wir Jesus, der alle Angst überwindet, alle Schuld vergibt, alle Selbstsucht heilt und unser Sinn des Lebens ist. Feiern wir Jesus. Jesus ist da. Das ist nicht der Grund, mitzumachen. Du bist berufen zu einer Aufgabe. Lass dich nie davon abbringen. Setz deine Gaben ein, die der Herr dir gegeben hat. Vergrabe nicht deine Talente. Jetzt denkst du vielleicht, ja, ich würde ja tun, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, XY, warte nicht darauf. Ich gehe nämlich davon auf, dass du die Augen aufmachst und siehst, wo was zu tun wäre. Warte nicht, dass du eine offizielle Einladung kriegst. Fang an, mitzumachen. Jesus ist da. Hab keine Angst, zu kurz zu kommen. Glaubst du im Ernst, Gott lässt sich etwas von dir schenken? Sicher nicht. Gott ist unermesslich und die Ehre wird letztlich immer er kriegen, weil er uns so viel beschenkt hat. Er ist unermesslich reich und es macht ihm Freude, uns zu beschenken. Auch wenn wir das nicht in diesem Leben sehen oder nicht immer gleich sehen, Gott sorgt dafür, dass niemand, der ihm dient, zu kurz kommt. Im Hebräerbrief in Kapitel 11, Vers 6, da steht: Ohne Glauben, ohne Vertrauen ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Gott ist ein Belohner. Glaubst du das? Glaubst du das? Berufst du dich auf Gottes Bundesliebe, die unwandelbar ist? Frag dich doch, ob du noch an diesem großen Ziel dran bist. Trachtest du nach dem Reich Gottes? Vertraust du, dass er tatsächlich für dich und für deine Familie sorgt? Glaubst du, dass er ein Belohner ist? Vielleicht bist du gerade überfordert, fertig, krank, zerstört, entmutigt. Es gibt Hoffnung. Jesus ist da. Sprich mit ihm. Rede lang und ausführlich. Sag es jemandem anderen in der Gemeinde. Jesus hat uns ja einander gegeben. Beten wir füreinander. Diese Gemeinde ist hoffentlich ein Platz für dich, an dem du die Liebe von Jesus erfährst und er dein Herz heilt und du neuen Mut kriegst. Und dann mach mit. Feiere Jesus. Beten wir miteinander. Nehmen wir uns kurz eine Zeit der Stille, wo jeder für sich still reagieren kann. Ich schließe mit einem lauten Gebet dann ab.